Ja, bevor ich mit meiner Predigt anfangen möchte, will ich noch zunächst mit uns beten. Gott, ich möchte dir danken dafür, dass du uns immer wieder neu in der Predigt begegnen möchtest. Du hast ein Wort für jeden Einzelnen von uns und ich bitte dich darum, dass du uns nun hilfst, ruhig zu werden, um empfänglich zu werden für das, was du uns nun sagen willst, auf dass wir es umsetzen in unserem Alltag. Amen. Ja, ich bin gerade noch einmal nach vorne gespurtet, um etwas zu holen, was ich euch ganz zu Beginn dieses Gottesdienstes zeigen möchte oder meiner Predigt. Und zwar den zweitwichtigsten Gegenstand neben der Bibel für meine Arbeit, nämlich mein Kalender. Kalender ist ganz wichtig und wenn man das jetzt so sieht, denkt man, okay, der Mann ist ein bisschen oldschool, hat nicht einen digitalen Kalender oder so im Handy. Es ist einfach so, ich persönlich brauche immer noch was zum Blättern, wo ich wirklich in Ruhe reingucken kann. Und wenn man meinen Terminkalender in Händen hält und darin blättert, dann fällt einem relativ schnell auf, okay, da steckt auf jeden Fall immer ein Zettel drin. Ein Zettel drin, wo ich meine To-Do-Liste habe für die Woche. Das ist persönlich für mich immer ganz wichtig, dass ich, wenn die Woche so vor mir steht, mir alle Sachen erstmal aufschreibe, die für die Woche wichtig sind, damit ich sie ja nicht vergesse. Und so gucke ich mir Tag für Tag immer wieder neu meine To-Do-Liste an, um abzukreuzen, was habe ich bereits getan und was gilt es noch in der laufenden Woche weiterhin zu tun. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich diese To-Do-Liste nicht hätte, ich glaube, ich wäre ziemlich aufgeschmissen und in meinem Alltag wäre ich auch ziemlich strukturlos und würde einiges versäumen. Deswegen gut, dass es solche To-Do-Listen gibt und dass man sie macht. Und ich möchte euch heute von einer Frau erzählen, die, glaube ich, auch ganz oft in ihrem Leben immer so eine To-Do-Liste hatte, wo sie die Aufgaben Stück für Stück durchgegangen ist, die es nun zu tun gilt. Denn das war an verschiedenen Stellen, glaube ich, auch für sie dringend nötig, auch gerade in der Situation, die ich mir gemeinsam mit euch jetzt angucken möchte, wo sie einiges zu tun hat, denn sie hat großen Besuch bei sich zu Hause. Und welche Frau es sich dabei handelt, wer bei ihr zu Besuch ist, und welche Aufgaben sie zu erledigen hat, das lese ich uns vor, indem ich uns die Bibelstelle vorlese aus Lukas 10, die Verse 38 bis 42. Jesus bei Maria und Martha. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf. Dort nahm ihn eine Frau als Gast sich auf. Ihr Name war Martha. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Sie setzte sich zu Füßen des Herrn nieder und hörte ihm zu. Aber Martha war ganz davon in Anspruch genommen, sie zu bewirten. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte: Herr, macht es dir nichts aus, dass meine Schwester mich alles allein machen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Aber der Herr antwortete: Martha, Martha, du bist besorgt und machst dir Gedanken um so vieles. Aber nur eines ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt. Das wird ihr niemand mehr wegnehmen. Soweit der Bibeltext. In der Geschichte erfahren wir, dass bei der Frau, die Gäste bei sich aufnimmt, es sich um Martha handelt. Martha, die Jesus und seine Jünger begegnet und sagt, kommt doch zu mir nach Hause und ja, ruht euch ein wenig aus. Und während dann die Jünger und Jesus sich im Wohnzimmer es gemütlich machen, steht Martha in der Küche und überlegt, welche Aufgaben gilt es nun, alle zu erledigen. Und ich kann mir gut vorstellen, wie sie da in der Küche steht und dann mit ihren Fingern Stück für Stück das abzählt, ihre innere To-Do-Liste, was es alles zu tun gilt. Also, als erstes muss zum Beispiel zum Brunnen gegangen werden, um Wasser zu holen, zum Händewaschen und zum Trinken. Zweitens, Geschirr spülen und vielleicht dann noch zu der Nachbarin gehen, um dort noch weitere Becher und Teller zu holen. Dann Holz klein machen, den Ofen anschmeißen, dann den Teig kneten, aufgehen lassen und dann das Brot backen daraus. Dann als fünftens die Ziege einfangen, die dann schlachten und vorbereiten, sechstens dann Linsen waschen und dann kochen und schließlich, für den ersten Hunger vielleicht schon mal ein paar Rosinen und ein paar Feigen auf den Tisch stellen. So könnte ich es mir vorstellen, dass Martha in der Küche steht und eben Stück für Stück die Aufgaben durchgehen, die es zu erledigen gilt. Und bevor sie diese Sachen natürlich für sich abhaken kann, muss diese Sachen erst einmal angegangen werden. So läuft sie als erstes also zum Brunnen hin und holt Wasser zum Händewaschen und zum Trinken. Dann geht sie zur Nachbarin hin und leiht sich nochmal weitere Becher und Teller. Geht dann mit den Sachen als erstes ins Wohnzimmer und stellt alle Sachen soweit bereit. Und während sie das tut, merkt sie, warum mache ich eigentlich die ganzen Sachen alleine? Denn sie sieht Maria, wie sie mit den Jüngern auch dort einfach sitzt und Jesus lauscht. Und sie denkt sich so, wieso muss ich eigentlich die ganze Sache hier alleine machen? Und sie versucht so ein bisschen Kontakt, so stelle ich mir das vor, mit Maria aufzunehmen. Vielleicht irgendwie so einen bösen Blick, der Maria erstmal gleich verständlich sein sollte, ich sollte wohl was machen. Das Problem ist allerdings, Maria reagiert gar nicht darauf. Sie registriert es überhaupt nicht und so werkelt Martha weiterhin alleine vor sich hin. Und während sie vielleicht die Hoffnung hat, irgendwann wird es Maria ja begreifen und sie wird sich auch in die Küche begeben, um mir zu helfen, bleibt das Bild das Gleiche. Die ganze Zeit ist Martha am Rödeln. Die ganze Zeit vom Wohnzimmer in die Küche, von der Küche ins Wohnzimmer, um alles so weit zu bereiten, damit die Gäste sich wohlfühlen. Jedes Mal, wenn sie dann ins Wohnzimmer kommt, hat sie wahrscheinlich innerlich so vor Wut gekocht, weil sie gesagt hat, also so langsam sollte es aber mal. Aber es bleibt dabei. Und irgendwann kann dann eben Martha ihren Zorn nicht mehr unter dem Deckel halten und sie konfrontiert Jesus damit, indem sie sagt, so wie es im Bibeltext heißt, Herr, macht es dir nichts aus, dass meine Schwester mich alles allein machen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. In dem Moment ist es dann raus. Es ist raus, dass Martha ärgerlich ist. Ärgerlich einerseits über Maria, die nichts macht, die nicht hilft, und ärgerlich ist über Jesus, dem das scheinbar auch egal ist, dass sie die ganze Arbeit alleine macht. Es stellt sich schließlich die Frage, wie geht Jesus jetzt damit um? Alle Augen sind auf ihn gerichtet. Und Jesus reagiert relativ ruhig und wendet sich Martha zu, indem er sagt, Martha, Martha, du bist besorgt und machst dir Gedanken um so vieles. Indem Jesus das sagt, erkennt er erstmal an, was Martha da alles macht. Den ganzen Einsatz, die ganze Gastfreundschaft. Aber er bleibt nicht dabei stehen, sondern er verweist sie auf etwas, was ihr gerade fehlt. Er sagt zu ihr, aber nur eines ist notwendig. Und er verweist darauf, dass Martha zwar sich kümmert und sich Sorgen macht um vieles, aber dabei das eine verloren hat. Neben dem vielen Wichtigen das Wesentliche übersehen hat. Das Wesentliche, das Maria wiederum für sich erkannt hat. Nämlich, dass es jetzt an der Zeit war, jetzt wo Jesus mal im Wohnzimmer bei ihnen sitzt, einfach sich dazuzusetzen und zuzuhören. Ihm sein Ohr zu leihen, statt mit den Händen ihn zu dienen. Und damit endet die Geschichte dann. Und es stellt sich die Frage, was sollen wir jetzt aus dieser Geschichte eigentlich schlussfolgern? Eine Sache, die wir auf jeden Fall nicht schlussfolgern sollten, aus meiner Sicht, ist, dass das christliche Leben ein rein kontemplatives Leben ist. Also, dass es beim Christsein vor allem darum geht, die Hände in den Schoß zu legen, zu beten und in der Stille immer wieder zu verharren. Denn wenn man sich anschaut, welche Bibelgeschichte direkt davor ist, dann ist es ganz interessant zu sehen, dass davor Jesus das Gleichnis vom barmherzigen Samariter erzählt. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, wo es um einen Mann geht, der auf Wanderschaft ist und plötzlich auf dieser Wanderschaft von einer Räuberbande überfallen wird und zusammengeschlagen und dann schließlich so halbtot in der Ecke liegt. Und dann drei Männer dort vorbeikommen und Jesus und beziehungsweise diesen halbtoten Mann dort liegen sehen. Zwei Leute, die einfach nur an ihm vorübergehen, ein Tempeldiener und ein Priester und einer, der Samaritaner, einer vom feindlichen Nachbarvolk ist, der schließlich ihm hilft. Der scheinbar nicht anderes Wichtiges zu tun hat, sondern sieht, das ist jetzt das eine, das Wesentliche, dass ich diesem Mann da helfe. An diesen zwei sehr unterschiedlichen Geschichten, die wir nacheinander sehen können, merken wir, dass das Wesentliche von Situation zu Situation sehr unterschiedlich sein kann. Beim Gleichnis vom barmherzigen Samariter ist das Wesentliche in dem Moment, als der Mann vorbeikommt, dem Verletzten zu helfen. Im Wohnzimmer wiederum bei Martha und Maria ist das Wesentliche in dem Moment zuzuhören. Es kommt also auf die Situation an. Und es ist ganz spannend zu sehen, wenn man mal ins Griechische blickt, dass es zum Beispiel auch zwei unterschiedliche Begriffe von Zeit gibt, wovon einer dieser Zeitbegriffe das so ein bisschen mit aufnimmt, den wesentlichen Moment zu ergreifen. Es gibt zum einen im Griechischen das Wort Chronos. Mit Chronos ist die normale, die messbare Zeit gemeint, also wie eine Sanduhr, wo sozusagen der Sand durchläuft. Und es gibt den Begriff Kairos. Kairos, der für die erfüllte Zeit steht. Eine Zeit, die ich bewusst in einem Moment ergreifen muss, um sie nicht zu verpassen. Ich finde immer das Witzige und das Schöne im Griechischen, dass oftmals hinter bestimmten Begrifflichkeiten auch teilweise dann noch eine Hintergrundgeschichte steht. Zum Beispiel aus der griechischen Mythologie. Kairos war nämlich nicht nur ein Begriff, sondern Kairos war auch nach der griechischen Mythologie eine Gottheit. Eine Gottheit, die aus meiner Sicht etwas wild aussah. Nämlich, die eine ganz besondere Frisur hatte. Die Frisur war nämlich so, dass hinten von diesem Gott der Hinterkopf total kahl war. Und wiederum er Haare vorne an den Seiten hatte und vorne am Kopf so einen kleinen Zopf quasi. Und die griechische Mythologie sagte, dieser Gott, der ist ganz schnell unterwegs, von hier auf gleich. Und wer ihn ergreift, der ergreift das große Glück. Das Problem war allerdings, wie gesagt, er war mal hier, mal dort und dann ganz schnell. Und um ihn zu erwischen, musste man möglichst schnell sein, um im Endeffekt nicht nur den Hinterkopf von dieser Gottheit zu sehen, sondern im rechten Moment ihm beim Schopf, beim Haarschopf zu ergreifen. Daher kommt auch die Redewendung, die Gelegenheit beim Schopf ergreifen. Und als bei Maria und Martha eben Jesus auftaucht, da ist genau dieses sich ins Wohnzimmer setzen und einfach zuzuhören, das war dieser Kairos-Moment, den Maria für sich ergriffen hat in dem Moment. Sie hat vieles Wichtige in dem Moment zurückgestellt, hat gesagt, das ist jetzt nicht das Entscheidende, sondern das Wesentliche ist jetzt, mich hier hinzusetzen und zuzuhören. Für den Samaritaner war, wie gesagt, in dem Moment, wo er an dem Verletzten vorbeikam, der Kairos-Moment, ich gehe jetzt zu dem hin und helfe dem. Wie gesagt, weicht von Situation zu Situation ab, was der Kairos-Moment ist, was zu ergreifen gilt. Ich habe mal überlegt, wo für mich so ein Kairos-Moment war, so in der letzten Zeit. Und ich bin auf eine Sache gestoßen in meiner Gemeinde, die mir dazu eingefallen ist. Nämlich als ich in der Gemeinde angefangen habe, habe ich relativ schnell irgendwann gemerkt, dass ich mir einen Ort wünsche, wo Menschen ja, mit den großen Fragen des Glaubens in Berührung kommen. Also nicht schon sich so im Detail verlieren, sondern Menschen die Möglichkeit haben, eine erste Berührung mit dem christlichen Glauben zu haben und darüber dann in den Austausch zu kommen. Also so eine Art Glaubenskurs. Wir hatten bei uns einen Gesprächskreis bei uns in der Gemeinde, aber eben keinen Glaubenskurs. Und ich habe dann die ganze Zeit überlegt, ja, wie könnte man das denn machen? Ich habe mich mit Menschen getroffen, die mir ein bisschen was erzählt haben über verschiedene Glaubenskurse, die mir auch bestimmte empfohlen haben, von denen ich auch Materialien erhalten habe, die ich mir dann so durchgeschaut habe. Aber ich habe immer dann auch gemerkt, so richtig Warm wurde ich doch nicht damit. So richtig wollte der Funke nicht überspringen, denn ich merkte, der Aufwand ist schon sehr hoch und ich weiß gar nicht, wie ich das neben der normalen gemeindlichen Tätigkeit noch unterkriege. Und dann war es ganz spannend, dass ich eines Tages mal mit einem Pfarrer aus Halle, ich glaube, ihr kennt ihn auch, Nicola Hamilton, hat, glaube ich, auch schon hier das ein oder andere Mal gepredigt, ja. Mit dem saß ich auf jeden Fall mal im Auto, wir waren auf einem Seminar gemeinsam und sind dann wieder nach Hause gefahren. Und da erzählte ich ihm auch so ein bisschen von meiner Vision, dass ich mir wünschen würde, dass es in Brookhagen auch eine Art Glaubenskurs gäbe. Und ich wusste eigentlich, dass in Halle es schon seit Jahren den Alpha-Kurs gibt, seit 20 Jahren. Und da machte er mir dann einen Vorschlag, der ja, mir dann auch total einleuchtete. Dass er sagte, wie wäre es denn einfach, wenn ihr mit ein paar Brookhagener Leute zu uns nach Halle zum Glaubenskurs kommt und dann einen eigenen Tisch aufmacht. Der Alpha-Kurs läuft nämlich immer so ab, es gibt am Anfang ein gemeinsames Essen, dann gibt es einen Vortrag zu einem Thema und am Schluss an Tischen wird sich dann darüber ausgetauscht. Und als ich darüber so nachdachte, dachte ich ja, eigentlich gar keine schlechte Idee. Denn dort ist alles gegeben, ich muss mit den Leuten einfach nur kommen und eine Tischgruppe aufmachen. Tatsächlich haben sich dann auch 9 Leute dafür begeistern lassen, um gemeinsam diesen Weg von Brookhagen nach Halle auf sich zu nehmen, um dabei zu sein. Und es war wirklich eine richtig, richtig gute Erfahrung. Es hat sich daraus jetzt einen Hauskreis gebildet und jetzt im Frühjahr ist der Entschluss auf jeden Fall da, wieder als Brookhagener beim Alpha-Kurs in Halle teilzunehmen. So würde ich im Nachhinein sagen, ja, es war so eine Art Kairos-Moment. Es war gut, diese Gelegenheit beim Schopf zu ergreifen, auch wenn sie erstmal anders war, wie ich sie mir gedacht hatte. Neben dieser konkreten Situation, von der ich uns jetzt berichtet habe, sind es aber auch, glaube ich, ganz oft Begegnungen. Begegnungen, die uns aus unserer alltäglichen Arbeit auch manchmal rausreißen wollen. Überlegt mal und schaut in nächster Zeit, ob ihr diesen Begegnungen noch mehr Raum gebt, weil da vielleicht ein Kairos-Moment sich hinter verbirgt. Ein Kairos-Moment, den ihr davor noch gar nicht vermutet. Nun stellt sich die Frage, wie werde ich denn aber sensibel für solche Kairos-Momente, dass ich im richtigen Moment richtig schalte und dann zupacke? Und da hilft uns der Bibeltext extrem weiter. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns diese Ruhe nehmen, wie Maria, die sich einfach zu den Füßen von Jesus hinsetzt. Eine stille Zeit am Morgen, wo Zeit ist zum Bibellesen und auch zum Gebet. Es sind gerade diese Zeiten, wo wir uns dafür Zeit nehmen, wo wir Jesus und seine Stimme immer mehr kennenlernen. Und wenn wir das tun, glaube ich, sorgt das dafür, dass wir immer mehr seine Stimme von den ganzen anderen Stimmen, die uns auch ja, im Leben zureden wollen, unterscheiden können. Neben all den Dingen, die auf meiner To-Do-Liste stehen, ich auch die Stimme Jesu höre, der mich zu diesem Kairos-Moment führen will. Diese stillen Zeiten am Morgen, sie machen mir die Stimme Jesu vertrauter. Vertrauter, auf dass ich dann eben seine Stimme heraushöre im Alltag. Damit wir eben das Wesentliche neben all dem vielen Wichtigen für uns unterscheiden können. Aus diesem Grund möchte ich uns Mut machen für die neue Woche, sich nicht nur eine To-Do-Liste zu machen, so gut und wichtig sie auch ist, sondern sich tagtäglich auch die Zeit zu nehmen, um sich die Stille gemeinsam mit Jesus zu gönnen, auf dass wir im normalen Alltag immer mehr seine Stimme heraushören, um neben dem Wichtigen auch das Wesentliche, den Kairos-Moment, zu ergreifen. Ich möchte auch mit uns beten. Gott, ich möchte dir danken dafür, dass du ein Gott bist, der mit uns den Alltag gestalten möchtest. Dass du mit uns unterwegs sein willst, indem du immer wieder neu uns mit deiner Stimme zurufen möchtest, was jetzt gerade gut ist und was gerade dran ist, was das Wesentliche, das Entscheidende ist. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, immer wieder uns neu diese Ruhe zu gönnen, auf dass wir auf dich hören und diese Kairos-Momente für uns ergreifen, die dran sind. Als Einzelperson, als Gemeinde, aber auch als Stadt. So stärke du uns in der Beziehung zu dir und im rechten Augenblick. Amen.